Eine Antwort: völlig ohne Sinn. Wenn wir weiterschauen würden, würde der Computer noch ergänzen, dass ihm ja auch keine genaue Frage gestellt wurde. Ich finde, dieser kurze Ausschnitt ist ein sehr bezeichnendes Bild, was auch unter uns Menschen gut der Tatsache entspricht. Trotz aller Intelligenz, trotz aller Forschung, trotz aller Entwicklung stehen wir Menschen immer wieder vor dieser gleichen Frage. Vor der Frage nach dem Sinn des Lebens. Vor der Frage, auf die wir selten eine ganz klare Antwort bekommen. Kann ein Computer die Antwort geben? Gibt es am Ende überhaupt eine richtige Antwort? In unserem heutigen Predigttext ist Jesus wieder einmal im Gespräch mit seinen Jüngern. Und wieder einmal haben die Jünger viele Fragen, die sie nicht verstehen. Es geht um Jesu Kreuzigung, es geht um die Auferstehung. Und zugleich geht es aber schon um jenen Tag, an dem Gott die Welt mit sich versehen wird und Jesus wiederkommt. Und an jedem Tag werdet ihr nichts mehr fragen. So antwortet Jesus seinen Jüngern. An jenem Tag werdet ihr nichts mehr fragen. Es wird nicht klar in diesem Text, ob das daran liegt, dass unsere Fragen dann einfach nicht mehr wichtig sind. Oder ob es daran liegt, dass alle Fragen beantwortet werden. Ist vielleicht Jesus selbst die Antwort auf alle Fragen? Das alles bleibt offen, aber wir wollen einem Gedanken, der in diesem Predigttext drin steht, heute weiter nachgehen. Vielleicht ist Jesus nicht die Antwort auf alle Fragen, aber Jesus ist die Antwort in allen Fragen. Ich lese uns den Predigttext vor aus Johannes 16, die Verse 16 bis 23. Ich habe es ausgemacht. Jetzt. Ja. Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander: Was meint er damit, wenn er zu uns sagt, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater? Sie sagten: Was heißt das, eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Ihr macht euch Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe, noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen? Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird euch diese Freude nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern am Abend vor der Kreuzigung. Und er sitzt mit seinen Jüngern zusammen und spricht mit ihnen über seinen Tod. Die Jünger verstehen nicht, was Jesus sagen möchte. Was bedeutet eine kurze Zeit? Und wo wird Jesus sein, wenn die Jünger ihn nicht mehr sehen können? Interessanterweise sprechen die Jünger, obwohl sie mit Jesus in einem Raum sind, nicht mit ihm darüber, sondern untereinander. Über statt mit jemandem zu reden, tun wir oft aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass wir nicht wollen, dass der andere hört, was wir zu sagen haben. Das kann wieder unterschiedliche Gründe haben. Einmal, wenn wir etwas Schlechtes darüber über den anderen reden, dann wollen wir oft nicht, dass er uns hört, dann wollen wir nicht, dass er das mithört. Oder vielleicht auch, wenn wir berechtigte Kritik haben, aber uns nicht trauen, das zu sagen. Oder aber auch, wenn wir uns selber unsicher sind über das, was wir erzählen, oder die Fragen, die wir haben. Wie oft haben unsere Lehrer in der Schule gesagt, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Aber trotzdem kennen wir wahrscheinlich auch alle dieses Gefühl, dass man sich so ein bisschen dumm fühlt. Dass man nicht weiß, wie man die Situation einzuschätzen hat. Und Jesus redet mit seinen Jüngern Wochen, Monate lang, ja sogar Jahre lang. Und die Jünger kommen immer wieder an diesen Punkt, dass Jesus etwas sagt und sie denken, ich verstehe nur Bahnhof. Sie kommen sich manchmal ein bisschen, ja, unsicher vor. Das wird wahrscheinlich auch hier der Fall mit gewesen sein. Sie sind unsicher, nicht verstanden oder verstehen Jesus nicht. Vielleicht ärgern sie sich auch ein bisschen und denken sich jetzt, rede doch endlich mal Tacheles, sag uns den Ablaufplan, schreib uns auf, dann und dann wird das und das passieren. Nun ja, sie verstehen ihn nicht. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir manchmal unsere Fragen nicht offen stellen. Und zwar wollen wir manchmal gar nicht die Antwort wissen. Vielleicht haben die Jünger viel mehr verstanden, als sie eigentlich wahrhaben wollen. Und sie wünschten sich, dass sie falsch liegen mit ihrer Antwort. Sie wünschen sich, dass etwas anderes passiert. Die Spannung, die an diesem letzten Abend vor Karfreitag in der Luft gelegen haben muss, muss fast anzufassen gewesen sein. Und Jesus hat das ja auch gespürt. Er sagt den Jüngern, euren Kummer, eure Schmerzen, die ihr jetzt spürt, die sind da. Es ist zu merken, dass sie Angst haben vor dieser Antwort. Wir kennen das sicher. Man will nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Will ich wirklich wissen, wie lange ich noch zu leben habe? Wenn die Antwort positiv ist, natürlich, dann möchte ich das gerne wissen. Aber wenn sie nicht so ausfällt, wie ich mir das wünsche? Will ich wirklich wissen, wenn mein Partner mich betrügt? Will ich wirklich wissen, wenn vor meinen Augen Missbrauch stattgefunden hat und ich es nicht gemerkt habe? Oder ich es vielleicht auch manchmal nicht wahrhaben wollte. Oder wie war das mit den vielen Menschen im Dritten Reich? Wer wollte da schon wissen, was wirklich mit den Juden geschah? Wollten die Jünger wirklich wissen, dass Jesus sterben wird? Vermutlich hatten sie Angst vor seiner Antwort. Vielleicht hat Jesus ja auch deswegen auf seine oft so seelsorgerliche Art nicht direkt die Antwort gegeben. Keinen Fahrplan schwarz auf weiß, wie es jetzt weitergeht, sondern vielmehr versucht, vorzubeugen, ihnen zu helfen, damit umzugehen, sie vorzubereiten auf das, was kommt und dann hinterher eine gute Lösung zu finden. Er hat ihnen eigentlich Hoffnung machen wollen für die Zeit, die vor ihnen liegt. Auf die Frage der Jünger nach diesem Wohin kennen wir heute zumindest theoretisch die Antwort. Als heutige Leser. Zunächst ging Jesus in den Tod und dann nach der Auferstehung zu seinem Vater in den Himmel. Er ist also bei Gott. Wo auch immer das ist, so haben wir doch eine theoretische Vorstellung davon, dass Jesus nicht mehr als Person auf der Erde lebt, sondern im Himmel, also in der neuen Welt ist, die auch auf uns wartet. Die Frage nach dieser kurzen Zeit, wie lange die ist oder wann die ist auf der einen Seite auch ganz einfach zu beantworten, aber auf der anderen Seite ist sie doch auch noch viel tiefer liegend. Dieser Text hat zwei Ebenen. Zum einen spricht Jesus mit den Jüngern und spricht ganz klar von seinem Tod am nächsten Tag und seiner Auferstehung nur 4 Tage, also 3 Tage später mit dem Gründonnerstag noch 4 Tage. Aber gleichzeitig ist dieser Text auch geschrieben an eine Gemeinde von dem Evangelisten, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Und auch für uns heute noch. Und der Text selber macht schon diese Andeutungen mit der gebärenden Frau und diesem Begriff an jenem Tag. Das sind Bilder für die Endzeit, für den großen Tag, an dem Gott wiederkommen wird. Vielleicht fragen die Jünger sich sogar ganz konkret, beginnt diese Endzeit vielleicht jetzt bald, vielleicht morgen mit Karfreitag oder vielleicht am Ostersonntag? Konkret sind es für die Jünger an diesem Abend, wo sie mit Jesus sprechen, noch 4 Tage, wo sie Kummer haben. Die Traurigkeit, die Angst und Sorge, die sie jetzt erleben, sie wird sich noch zuspitzen am nächsten Tag. Aber es sind nur 4 Tage. Das ist eine sehr überschaubare Zeit. Wobei ich zugeben muss, dass es auch Situationen gibt, in denen auch 4 Tage eine wirkliche Qual sein können. 4 Tage warten auf ein wichtiges Ergebnis von einer Prüfung oder vielleicht von einem Arzt. 4 Tage mit dem Ringen um das Leben eines geliebten Menschen können einen zermürben. Aber im Großen und Ganzen gesehen müssen wir zugeben, ja, 4 Tage sind überschaubar. 4 Tage sind eine kurze Zeit. Und nach diesen 4 Tagen, die die Jünger hier erlebt haben, hören sie eine neue Botschaft. Zunächst sind es die Frauen, die am Grab waren und sagen, das Grab ist leer. Da ist niemand mehr drinne. Und die Jünger gehen selber hin, Petrus und Johannes gehen hin und sie schauen nach und sehen, das Grab ist leer. Sie gehen zurück und sie erzählen einander davon. Und dann kommt Maria aus Magdala angelaufen und erzählt, dass sie dem Herrn begegnet ist, dass sie ihn getroffen hat, den Jesus, der eigentlich doch da in dem Grab liegen müsste. Sie läuft zu den Jüngern und sie erzählt es ihnen und auch den Jüngern erscheint Jesus kurze Zeit später. Der Herr ist auferstanden, er lebt. Und da kommt diese Freude, diese überschwängliche, diese überwältigende Freude, die den Kummer zu vertreiben wagt. Die Jünger sind berührt von dieser Freude, von dieser Hoffnung. Und trotzdem, wenn ich in der Bibel lese, merke ich, sie überschlagen sich nicht vor Freude. Sie machen keine Purzelbäume oder Ratschläge oder irgendwie sind total in Ekstase, wahrscheinlich schon zwischendrin, nach dieser ersten Begegnung mit Jesus, wo sie ihn wirklich berühren durften. Das muss überwältigend gewesen sein. Aber trotzdem berichten die Evangelien sehr nüchtern, wie die Tage nach dem Tod Jesu oder nach der Auferstehung weiter ablaufen. Letzten Sonntag haben wir von den Jüngern gehört, die fischen gehen, zurück in ihren Alltag. Oder auch die beiden Jünger, die sich auf den Weg nach Emmaus machen. Die sind voller Fragen, obwohl sie gerade von dem Engel gehört haben, dass Jesus auferstanden ist. Trotzdem wimmelt der Kopf voller Fragezeichen und voller Zweifeln und voller Unsicherheiten. Aber trotz dieser Unsicherheiten, die die Jünger haben, gilt für sie diese Zusage, dass sie eine Freude empfangen werden, die ihnen niemand mehr wegnehmen kann, die kein Unglück, kein Leid, keine schwierige Situation ihnen wieder wegnehmen kann. Chara, so heißt das griechische Wort, was Freude bedeutet. Und es heißt tatsächlich schlicht und einfach Freude. Man schlägt das Wörterbuch auf und da gibt es diese eine Übersetzung, Freude. Chara. Aber natürlich steckt dahinter ein ganz komplexer Sachverhalt. Freude ist der Ausdruck einer positiven Emotion. Aber nicht nur von diesem ekstatischen oder überschäumenden, dieser ersten Reaktion, die einem so ein dickes Grinsen ins Gesicht zaubert, das nicht mehr wegzufegen geht. Sondern es ist zugleich ein Zustand, den man sogar befehlen kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr traurig seid und dann jemand sagt, ach komm, ist nicht so schlimm, freu dich doch einfach. Irgendwie, ja, ist es nicht so einfach, das umzusetzen. Wir verbinden diesen Begriff auch sehr schnell mit einem Ausdruck der Fröhlichkeit, mit dem Ausdruck darüber, dass es uns gut geht, dass alles in Ordnung ist. Aber dieses Wort Freude, was hier gemeint ist, geht noch viel tiefer. Wie gesagt, in der Bibel werden wir ziemlich häufig dazu aufgefordert, mit einem Imperativ uns zu freuen. Das geht, weil die Freude im Neuen Testament ein ganzheitliches und komplexes Verhalten ausdrückt. Es ist das christliche Grundverhalten, was da drin steckt. Man kann darunter auch Freundlichkeit verstehen, Gebefreudigkeit, Hingabebereitschaft. Oder auch eine Überwindung von Schwierigkeiten. Das steckt in diesem Wort Freude alles mit drin. Im Neuen Testament heißt es sogar sehr oft, dass wir uns freuen sollen im Leid. Also im Leid, wenn es uns schlecht geht, sollen wir uns freuen. Das muss also tiefer gehen als so eine oberflächliche Reaktion. Und damit ist auch kein masochistisches Verhalten gemeint, dass wir uns daran freuen, wenn es uns wehtut. Ja, das ist damit nicht gemeint. Sondern dahinter steckt die theologische Grundhaltung, die aus der Spannung entsteht, dass wir jetzt in einer Welt leben, als erlöste Sünder, von Gott befreit, aber trotzdem immer noch in den Grenzen dieser Welt. Und dass wir einmal in einer Welt leben, wo all diese Grenzen weg sind. Wo alles einmal gut sein wird. Das, was wir uns vielleicht darunter vorstellen, wenn wir diese Freude hören. Und wir leben in dieser Spannung. Und im griechischen Denken ist das als eins gedacht, sodass quasi diese Spannung uns zeigt, welche Freude auf uns wartet. Wenn wir Ungerechtigkeit erfahren und wenn wir Leid erleben, dann ist das ein Zeichen dafür oder das macht ganz deutlich sichtbar, dass Gottes Gerechtigkeit hier noch nicht da ist, sondern dass diese Gerechtigkeit, dieses Bessere noch auf uns wartet, dass es noch, das noch geben wird. Das Leid zeigt also ganz deutlich mit seinem Finger auf diese gute Seite. Und genau deswegen ist das Leid ein Grund zur Freude, weil es uns deutlich macht, was Gott uns noch entgegenhalten möchte, was er uns noch geben möchte. Bei Paulus hören wir auch ganz oft raus, dass gerade dieses Leiden etwas ist, worin er Gott erfährt. Und so geht es auch vielen Menschen. Wir haben vergangenen Sonntag hier so schön miteinander geteilt, was wir Gutes mit Gott in unserem Alltag erleben. Und es waren immer wieder schwierige Situationen, in denen wir Gott erleben oder in denen wir Gott ganz deutlich erleben. Und daher kann dieses Leid uns auch manchmal ein Beweis dafür sein, dass Gott es gut mit uns meint, weil Gott sich darin zeigt und weil Gott mit uns ist. Ich gebe zu, dass dieser Gedanke mich wirklich sehr herausfordert. Und ich glaube auch, das liegt an unserer Gesellschaft, weil das in unserem Denksystem nicht drin ist. Leiden ist immer das Schlechte. Leiden ist immer das, was wir eigentlich überwinden müssen, was abgeschafft wird. Wenn man mal in die Statuten von Krankenhäusern reinguckt, dann ist es nicht vorgesehen, dass in einem Krankenhaus ein Mensch stirbt. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Leiden muss immer überwunden werden. Leiden muss beseitigt werden. Und das steckt tief auch in uns mit drinne. Sich damit anzufreunden, ist eigentlich nicht das, was in unserer Gesellschaft gedacht wird, sondern wir versuchen weiterzukommen, wir versuchen höher zu kommen. Aber Jesus sagt uns, dass auch in diesem Leid etwas Gutes zu finden ist, dass auch in diesem Leid wir Freude erfahren können. Erich Fromm hat das Anfang des 20. Jahrhunderts deutlich gemacht, indem er unterschieden hat zwischen Freude und Vergnügen. Er hat also zwei Begriffe dafür gefunden. Und er sagt, das Vergnügen, das ist ein kurzzeitiges Hochgefühl, das uns in unserer Konsumgesellschaft eigentlich vorgelebt und angestrebt wird. Die Freude dagegen ist etwas, was sich ganz tief in uns drinne abspielt, was auf dem Weg der menschlichen Selbstverwirklichung geschieht. Dann, wenn wir uns selber finden, wenn wir zufrieden werden mit dem, was wir erleben. Wenn wir uns in uns finden und nicht mehr in dem, was andere in uns sehen oder was wir nach außen hin verkörpern, was wir leisten oder was wir besitzen. Wenn wir uns in uns finden, dann kehrt diese Freude an, dann werden wir Frieden über uns finden. Und Erich Fromm sagt, dass das sogar ein Gegensatz ist. Wenn wir immer nur noch danach streben, Vergnügen zu erfahren, dann werden wir diese innere Freude eigentlich nie abdecken können. Durch Vergnügen werden wir unsere Freude, unsere Sehnsucht danach, wonach eigentlich jeder Mensch auch sich sehnt, nicht finden. Die Jünger leben also nun noch in dieser Zeit, wo sie Kummer haben, angesichts des bevorstehenden Todes Jesu. Sie sind verzweifelt und sie fragen sich, ob all ihre Hoffnung vielleicht umsonst gewesen ist. Dass sie Jesus nicht einmal helfen können, ja, dass sie ihm eigentlich noch nicht mehr helfen dürfen in dieser schwierigen Situation, lässt sie fast verzweifeln. Es ist für sie unverständlich. Im Garten Gethsemane will ein Jünger dazwischen gehen mit seinem Schwert und Jesus sagt, nein, stopp, Ihr dürft mir nicht helfen. Ihr könnt mir nicht helfen. Das ist für die Jünger total schwierig. Und ihre Hoffnungslosigkeit, die sie da schon empfinden, wird am nächsten Tag sogar noch bestätigt durch den Tod Jesu. Aber dann, nach 3 Tagen, nach dieser kurzen Zeit, die während der 3 Tage wahrscheinlich unendlich lang gewesen sind, kommen diese Nachrichten von der Auferstehung, davon, dass Jesus lebt, dieses Positive, Unvorstellbare, diese Wendung, die sie sich eigentlich nie vorgestellt haben in dieser furchtbaren Geschichte. Sie bringt eine Euphorie, ein Hochgefühl. Und nach wird sich dieses Hochgefühl, ja dieses Vergnügen, was sie da in dem Moment empfinden, umwandeln in eine Freude. Nach und nach wird diese Freude in ihnen Fuß fassen. Denn mit der Auferstehungsbotschaft erreicht die Jünger die Nachricht, dass Jesus sich nun endgültig und wahrhaftig als Gott erwiesen hat. Alles, was er ihnen erzählt hat in den letzten 3 Jahren, ist wahr. Überall, wo er ihnen gezeigt hat, dass er Gott ist und dass er Menschen helfen kann und dass er Wunder tut, das ist wahr. Und das bekommt Nachdruck durch diese Osterbotschaft. Die Gerechtigkeit, die Liebe, mit der Jesus dem Menschen begegnet ist, die steht mit einmal über all diese Machtwörter, die die Römer in den Tagen zu Jesus gesprochen haben und die die jüdischen Führer gesprochen haben. Diese Machtworte, die Jesus bis ans Kreuz gebracht haben, stehen mit einmal unter der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes. Selbst wenn Jesus in seinem irdischen Dasein so sehr begrenzt ist und auch die Jünger begrenzt sind und begrenzt werden in den nächsten Wochen, durch Verfolgung, durch Verleumdung, dadurch, dass sie ins Gefängnis gehen zum Teil, dass sie an ihrem äußeren Leben wirklich viel Leid erfahren. Trotz all diesem haben die Jünger die Gewissheit, dass ihnen am Ende nichts genommen werden kann, was wirklich wichtig ist. Sogar wenn sie mit zugucken, wie teilweise ihre Freunde gequält werden, welch ein schlimmes Leid, das auszuhalten, wissen sie, dass am Ende etwas da ist, was größer ist. Etwas, was ihnen die Freude wiedergibt. Es hat nicht das letzte Wort, dieses Leiden, was sie sehen, was sie erleben. Es ist eine kurze Zeit, in der ihr Kummer wachsen wird. Diese 4 Tage, die sie noch vor sich haben. Wie bei einer Frau, die in den Wehen liegt, es ist absehbar, wann diese schwierige Zeit zu Ende gehen wird. Ich weiß noch, wie wir, und genau, diese schwierige Zeit, und die wird hinterher belohnt werden mit dem Leben, mit einem neuen Leben. Das war diese Euphorie, die mir mal so ein Dauergrinsen ins Gesicht gezaubert hat, die ersten Tage mit so einem Baby, wobei die schlaflosen Nächte das dann auch wieder ein bisschen abmildern. Aber ich weiß noch, wie wir uns damals im ersten Geburtsvorbereitungskurs gegenseitig Mut gemacht haben. Wenn einmal die Wehen losgingen, dann sind das in dem Krankenhaus noch maximal 24 Stunden. Dann hat man das geschafft. Oder vielleicht auch 36. Aber diese Zahlen, die machen das überschaubarer. Da kriegt man Hoffnung, da kann man das besser überstehen, man kann es besser aushalten. Den Schmerz und den Kummer, die die Jünger in dieser Zeit und die auch Frauen haben, wenn sie in den Wehen liegen, sind erwischen uns voll. Und sie sind sehr tiefgreifend. Als ich den Text bei den Vorbereitungen gelesen habe, habe ich gedacht, Kummer. Kummer. Also irgendwie, ich konnte mir nicht so ganz vorstellen, was dahinter steckt. Und wenn ich an meine Geburten gedacht habe, habe ich auch nicht an Kummer gedacht. Also ganz ehrlich, eine Frau, die in den Wehen liegt, die hat keinen Kummer, sondern die hat zum einen Hormone, die sie antreiben und Energie, die man vorher noch nie aufgewendet hat. Aber Kummer, wie die Einheitsübersetzung es übersetzt, da steckt viel mehr noch dahinter. Das griechische Wort hier heißt Lypä. Und das beinhaltet, also wenn man hier das Wörterbuch aufsteht, steht da nicht einfach nur Kummer, sondern da steht eine ganze Aufzählung von Dingen, die das bedeutet. Das ist körperlicher und seelischer Schmerz. Es tut wirklich weh. Es ist Trauer, es ist Kummer, es ist Mühe, aber es ist auch Angst und Zorn, Wut. Und das sind alles Gefühle, die wir sicher kennen. Ich bin mir ganz sicher, wir kennen die alle. Und wenn wir diese Gefühle erleben, dann sind wir von dem Vergnügen weit entfernt. Ich bin manchmal erschrocken darüber, wie schnell man in so ein Gefühl hineinkommen kann. Es gibt manchmal in meinem Alltag, also gerade meine Kinder, die treiben mich manchmal so ein bisschen zur Wut, wie alle Kinder das auch machen. Und man ist bemüht und man hat Disziplin und man verhält sich die ganze Zeit ordentlich. Und dann wird nochmal ein Glas Saft umgekippt oder irgendwas. Das sind manchmal so ganz Kleinigkeiten, die auch an sich gar nicht schlimm sind. Und mit einem Mal hat man nicht mehr dieses Gefühl von ich bin diszipliniert, sondern mit einem Mal wird man wütend. Und dann ist mit einmal dieser Zorn da, diese Wut oder vielleicht auch Kummer. Man ist den ganzen Tag irgendwie fröhlich und dann kommt ein Anruf und man ist mit einmal traurig. Und das erwischt einen voll. Es ist erstaunlich, wie schnell unser Gefühl von Vergnügen, wie Erich Fromm es ausdrückt, umschlagen kann in so ein anderes Gefühl. Die Freude, von der Jesus hier aber spricht, die lässt sich nicht so schnell umschlagen. Nein, die lässt sich gar nicht umschlagen. Diese Freude, die wir haben durch die Auferstehungsbotschaft, die kann uns überhaupt niemand mehr wegnehmen. Diese Freude, die wächst nach und nach. Diese Freude ist die Auferstehungsbotschaft, dass Jesus wieder am Leben ist und dass Jesus uns Hoffnung gibt. Und dass Jesus treu ist und dass Jesus uns durchträgt, selbst wenn wir diese anderen Gefühle haben, die uns manchmal auch übermannen. Gott war immer treu und das kann uns helfen, daran zu denken in schwierigen Situationen, dass er es auch jetzt sein wird. Gott wird uns die Kraft geben, um aufzustehen, obwohl alles um uns herum dunkel ist. Und das Befreiende dabei ist, nicht wir müssen dabei in den schwierigen Situationen Gott suchen, sondern er wird uns anschauen. So steht es in Vers 22. Jesus wird uns wiedersehen. Nicht wir müssen suchen. Natürlich ist das auch wieder komplex. Wer nur abwartet und sich in ein tiefes Loch zieht, da ist es manchmal schwierig, aber auch da kann Gott uns ansprechen. Es erfordert ein gewisses Maß an unserer Offenheit, aber trotzdem ist es Jesus, der uns zu uns kommt und der uns anrührt, der uns diese Freude schenkt. Und so können wir nach und nach lernen, dass diese Freude auch tatsächlich spürbar ist, auch in diesen schwierigen Situationen. Dass er die Freudenbotschaft an Ostern gebracht hat, die helfen kann, das Leid zu überstehen und zu überwinden und durchzuhalten. Die zweite Ebene mit dieser kurzen Zeit, also wenn man diese 4 Tage hinter sich gebracht hat, die Jünger, und Jesus dann auferstanden ist, und dann diese kurze Zeit bis zum jüngsten Tag, die dauert jetzt schon über 2000 Jahre oder fast 2000 Jahre. Eine Zeit, die für uns nicht als kurze Zeit zu verstehen ist. Das fühlt sich eher etwas länger an, für uns vielleicht manchmal wie eine halbe Ewigkeit, aber im Vergleich zur Ewigkeit ist es nur ein Bruchteil von dem, was vor uns liegt. Aber was ich viel wesentlicher finde, als dass wir jetzt diese Zeit leider immer noch nicht wissen, genauso wie die Jünger und unsere Fragen haben und manchmal darauf warten, dass sie uns beantwortet werden. Was viel wesentlicher ist, ist, dass in diesen 2000 Jahren ganz viele Menschen diese Freude erlebt haben. Diese Freude, die sie durchträgt durch ihr Leben, durch die Geschichte, durch eine manchmal wirklich dunkle Geschichte. Und diese Freude hat Menschen getragen, hat Menschen Hoffnung gegeben und Mut gegeben. Ja, so ist Jesus die Antwort in unseren Fragen, die Antwort in unserem Leben und in unserem Leiden. Auch wenn dabei viele Fragen keine Antwort finden oder manche Antworten auch nur sehr schwer zu ertragen sind, so ist in all diesen Antworten Jesus an unserer Seite. Und diese Gewissheit, diese Hoffnung, diese Freude, die kann uns wirklich niemand mehr wegnehmen. Amen.